Achtung Bibel, der neue Blick auf die alte Schrift. Eine Sendereihe von Stefanie Jeller.
Wer anderen eine Grube gräbt, Sie wissen, wie das Sprichwort weitergeht? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wissen Sie auch, dass es aus der Bibel stammt? Gute 200 Redewendungen und Sprichwörter unserer Alltagssprache kommen ursprünglich aus der Bibel. Doch wie soll man sich in dem Tohuwabohu zurechtfinden? Am besten wir fangen bei Adam und Eva an. Da gab es noch paradiesische Zustände. Oder war alles nur total vorsintflutlich? Oder gar wie in Sodom und Gomorra? Der Mann im Adamskostüm? Die Frau wie eine listige Schlange? Sie erreichten ein biblisches Alter, so alt wie Methusalem. Aber irgendwann lebten Männchen und Weibchen jenseits von Eden, wie im bekannten Hollywood-Film. Und sie wurden von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. Ja, die fetten Jahre waren vorbei, jetzt liefen sie von Pontius zu Pilatus und träumten von einem Land, in dem Milch und Honig fließen, in dem es alles gibt, was das Herz begehrt. Haben Sie mitgezählt? Das waren 17 Redewendungen und Sprichwörter aus der Bibel.
Meiner Tochter, wenn ich in ihr Zimmer gehe, sage ich, das ist das reinste Tohuwabohu und das meint genauso viel wie räum endlich auf.
Die Bibelwissenschaftlerin Elisabeth Berenbaum.
Es sind im Grunde drei hebräische Worte, Tohu, Wa, Bohu, und steht in Genesis 1, also bei der Erschaffung der Welt. Und bevor Gott sozusagen die Welt erschaffen hat, war die Erde ein Tohu, Wa, Bohu. Also wörtlich übersetzt heißt es so ungefähr, die Erde war wüst und wirr. Oder wüst und leer übersetzen es manche. Also es ist eine Art Chaos. Da steht die Vorstellung dahinter, dass Gott die Welt aus dem Chaos zu einem Kosmos macht. Also er grenzt das Chaos aus, das muss draußen bleiben und innerhalb dieses frei werdenden Raumes macht er einen Kosmos.
Elisabeth Birnbaum ist seit einiger Zeit Direktorin des österreichischen katholischen Bibelwerks. Ob sie der Tochter wegen des Tohuwabohus im Zimmer die Leviten gelesen hat, habe ich nicht gefragt.
Warum sagen wir Leviten lesen? Das liegt daran, dass im Buch Levitikus von den Leviten, das ist ein Stamm Israels, der dann Priesterfunktion hatte. Und im Buch Levitikus sind besonders viele Vorschriften, Reinheitsgebote, Speisengebote und so weiter. Und wenn ich jetzt jemanden diese Leviten lese, dann halte ich ihm quasi ein bisschen einen Moralvortrag, so ist es in unserem Sprachgebrauch heute.
Leviten lesen hin oder her, die eigene Tochter wird man wohl eher wie den eigenen Augapfel hüten und unter seine Fittiche nehmen, so steht es in der Bibel. Behüte mich wie deinen Augapfel, betet der Psalm 17. Und der Psalm 61 betet:
Lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich, sagt hier der Beter oder die Beterin zu Gott, und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Im Grunde steht dieses Bild dahinter, dass Gott wie ein großer Vogel, der seine Jungen beschützt, ja, so unter seinen Flügeln birgt. Und das Wort Fittiche hat sich da natürlich von der Lutherbibel her da so schön in den Sprachgebrauch eingeschlichen und ich finde es auch ein sehr, sehr schönes Wort.
Das Alte Testament hat ein eigenes Buch der Sprichwörter. Der Legende nach stammt es von König Salomo höchstpersönlich. Im Buch der Sprichwörter steht etwa der Spruch, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Auch der Satz, der Mensch denkt, Gott lenkt, steht im Buch der Sprichwörter. Im Original heißt es dort, des Menschen Herz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. Das Buch der Sprichwörter gehört zu jenem Teil des Alten Testaments, den man Weisheitsliteratur nennt. Weisheit hat hier nichts mit philosophischen Spekulationen zu tun, sondern meint Lebensweisheit. Es ist das, was wir heute Ratgeberliteratur nennen würden.
Ich kann intellektuell ganz, ganz toll sein und viele, viele Bücher gelesen haben oder einen Intelligenzquotienten von ich weiß nicht was haben, aber ich bin trotzdem ein Tor, wenn ich nicht verstehe, dass im Grunde alles Gabe Gottes ist. Und erst wenn ich mich in diese Schöpfungsordnung sozusagen da hineinfinde, dann bin ich weise. Also wenn ich erkenne, dass es hier eigentlich darum geht, dass Gott uns eine Ordnung gesetzt hat, die lebensförderlich ist, die mein Leben gelingen lassen. Wenn ich das nicht verstanden habe, dann bin ich nicht weise. Weise ist der, der Gottes gute Ordnung kennt und akzeptiert. Also es gibt sozusagen keine Weisheit ohne Gottes Furcht, Gottes Ehrfurcht, sagen wir mal.
Also wie das Sprichwort sagt, der Mensch denkt, Gott lenkt.
Ja, das auch, genau. Und noch mehr, der Mensch kann sehr wohl auch mehr als nur sich was ausdenken, was dann eh nicht in Erfüllung geht. Das steckt so ein bisschen hinter diesem Sprichwort. Sondern der Mensch kann durchaus zum Gelingen seines Lebens beitragen, indem er versteht, worum es eigentlich geht. Also wir kennen ja diese vielen Lebensratgeber, die überall unsere Buchhandlungen zieren. Und da wird einem ja immer erzählt, das Wichtigste ist Punkt A, das Wichtigste ist, ich weiß nicht, schön aussehen, das Wichtigste ist viel Geld haben, keine Ahnung. In der Bibel würde man sagen, das Wichtigste ist, an Gott zu glauben und zu erkennen, dass er es gut mit uns meint und zu erkennen, wie er die Welt geschaffen hat oder wie er sie sich gedacht hat und danach zu leben.
Das Buch der Sprichwörter soll König Salomo der Legende nach verfasst haben. Er gilt als der weiseste Mensch aller Zeiten, weil er den Tempel gebaut hat, also etwas getan hat, was von besonderer Gottesfurcht zeugt. Sprichwörtlich ist sein salomonisches Urteil ein besonders kluges Urteil. Was war das salomonische Urteil und waren alle Urteile Salomos salomonisch? Elisabeth Birnbaum.
Zu Salomo, der natürlich in seiner Funktion als Herrscher auch ein Richter war, kamen zwei Frauen. Jede hatte ein Baby. Das eine Baby ist in der Nacht gestorben, das andere nicht. Und beide behaupten nun, dass ihr Kind das noch Lebende ist. Und König Salomo hat natürlich, es gab keinen DNA-Test oder sonstige Dinge oder irgendwelche wissenschaftlichen Dinge, wo man das feststellen konnte. Was tut er? Er sagt, gut, dann teilen wir das Kind in zwei Hälften, das Lebende. Und jeder kriegt eine Hälfte, jede dieser Frauen. Mit dem Hintergrund natürlich, dass sich dadurch die wahre Mutter zu erkennen gibt. Und so geschieht es dann auch. Die falsche Mutter sagt, ja, Hauptsache sie hat es auch nicht, das Kind, also teilt es nur. Und die wahre Mutter sagt, um Gottes Willen, dann gebt es lieber der anderen Frau, bevor dieses Kind, dieses meine Kind stirbt. Und daran erkennt er die wahre Mutter und spricht ihr das Kind zu. Seine sonstigen Urteile zu Beginn seiner Herrschaft fällt er ein paar Todesurteile und entledigt sich so seiner Widersacher. Also da ist er durchaus auch ambivalent geschildert. Aber davon abgesehen, er fällt später nicht so gute Urteile in dem Sinn, dass er zwar den Tempel baut, aber dann später, in späteren Jahren, heißt es, hängt er sein Herz an viele ausländische, sprich andersgläubige Frauen und baut denen auch Kultstätten. Also für fremde Götter, für Götzen baut er dann ebenfalls einige Kultstätten. Und in dem Moment ist er nicht mehr weise, sondern fällt von Gott ab. Und zur Strafe wird dann ja auch nach seinem Tod das Reich geteilt. Also sein Reich zerfällt in ein Nordreich und in ein Südreich.
Alles hat seine Zeit. Das sagt man schon mal, ohne zu wissen, dass man damit die Bibel zitiert. Alles hat seine Zeit liest man im Buch Kohelet, das bei evangelischen Bibelausgaben Prediger heißt und ebenfalls dem weisen König Salomo zugeschrieben wird. Bei Kohelet gibt es auch den bekannten Satz, es gibt nichts Neues unter der Sonne, wobei damit die anfangs etwas depressive Stimmung des Buches Kohelet anklingt. Wer ist Kohelet?
Dieser Kohelet macht sich auf, sozusagen, um das Glück zu suchen, stellt also die Frage nach dem Glück, tief philosophische Frage, wie es ja damals im Hellenismus sehr oft reflektiert wurde. Und er versucht auf verschiedenste Weisen Glück zu erlangen, eben durch großen Besitz, durch große Weisheit, durch größtmögliche Vergnügungen und landet in der Verzweiflung und merkt dann nach und nach, dass er sich selbst Glück nicht wirklich verschaffen kann, sondern dass er Glück als Gabe Gottes annehmen muss. Und dann kann er fröhlich essen und trinken und auch sein Leben genießen, ohne dauernd daran denken zu müssen, dass ja alles so vergänglich ist. Also er beginnt gleich mit so einem Paukenschlag, es ist alles vergänglich, es ist alles nichtig, es ist alles Windhauch, wie es unsere Bibeln sagen, und leidet darunter, dass alles eben vergeht. Und mit der Zeit merkt er aber, in dem Moment, wo ich das sozusagen als Gabe Gottes annehme und nicht glaube, ich kann mir das alles selbst verschaffen, kann ich mich an dem, was mir eben hier trotz aller Vergänglichkeit zusteht, das kann ich genießen. Und das gelingt dann auch. Gipfelt dann in diesem schönen, iss mit Freuden dein Brot und trink vergnügt deinen Wein und mit einer Frau, die du liebst, genieße alle Tage deines Lebens.
Ja, die Sprichwörter der Bibel sind voller Weisheit. Redewendungen aus der Bibel haben einem Verlag in Deutschland zu einem Bestseller verholfen. Bereits in 28. Auflage erschien vor kurzem das Buch »Wer's glaubt, wird selig«. Geschrieben hat es Gerhard Wagner. Er ist kein Bibelwissenschaftler, sondern Burgherr. Er leitet die Deutsche Burgenvereinigung und hat seinen Sitz auf der Marxburg in Süddeutschland. Wir haben ihn am Telefon erreicht.
Ja, die Marxburg liegt im oberen Mittelrheintal, in dem berühmten Tal der Lorelei zwischen Koblenz und Rüdesheim. Das ist ja nun wirklich eine der burgenreichsten Gegenden in Deutschland, wo ungefähr alle 2,5 Kilometer eine Burg am Ufer ist. Das war also darauf zurückzuführen, dass hier früher im Mittelalter ein wichtiger Verkehrsweg war und sehr viele Territorien, Grafschaften und so weiter aneinander grenzten, sodass hier immer mal wieder an ein paar Kilometer Zoll genommen werden konnte. Da haben sich also sehr viele Burgen erhalten. Die meisten sind allerdings irgendwann im 19. Jahrhundert oder bis zum 19. Jahrhundert zu Ruinen geworden, wie das für Burgen oft der Fall war. Die Marxburg unterscheidet sich von all den anderen neueren Burgen dadurch, dass sie nie zerstört war, also eine originale Anlage ist, die im 13. Jahrhundert zuerst erbaut wurde in der romanischen Phase, dann in der gotischen Phase im 15. erweitert wurde und also bis heute in der Bausubstanz original erhalten ist und deswegen als mehr oder weniger echte spätmittelalterliche Burg besichtigt werden kann.
Führungen auf der Marxburg sind gespickt mit Sprichwörtern und Redewendungen aus dem Mittelalter, erzählt Gerhard Wagner.
Da nutzen die Führer die Gelegenheit, an den entsprechenden Stellen in der Burg solche Redewendungen wie auf großem Fuße leben, etwas im Schilde führen, einen Zahn zulegen und so weiter, die ihre Wurzeln im Mittelalter haben oder auch nicht, da an passender Stelle eben zu erläutern, was für die Leute immer so eine Art Brücke in die Vergangenheit ist. Sie hören also eine Redewendung, die sie kennen, und dann bekommen sie das erklärt, wo die herkommt, und vielleicht kann es ihnen sogar noch gezeigt werden, zum Beispiel auf den Hund kommen, kann wunderbar an einer Geldkiste in der Kemenate erklärt werden oder auf die hohe Kante legen. Das Himmelbett in der Kemenate ist dafür der richtige Ort. Da kann man also vieles erfahren und kann eine Brücke herstellen in die Vergangenheit. Und dann in unserem Museumshop werden ja auch Bücher und alle möglichen Sachen angeboten. Und da fragte mich dann eben die Verkäuferin, ob wir nicht ein Buch anbieten könnten, in dem diese Redewendungen mal ausführlich erläutert werden, weil bei der Burgführung einfach zu wenig Zeit ist. Und dieses Buch gab es nicht, jedenfalls nicht spezialisiert auf Mittelalter-Redewendungen. Wir haben dann einen Verlag gefunden hier in der Gegend im Rheinland, der sich bereit erklärte, so ein Buch zu verlegen. Sie brauchten noch einen Autor. Und da ich in meinem früheren Leben mal Germanistik studiert habe und Geschichte, habe ich mir das dann zum Ziel gemacht, doch mal selber ein Buch zu schreiben über diese Redewendungen. Habe das auch gemacht. Und das ist dann tatsächlich zu einem kleinen Bestseller geworden. Das wird mittlerweile auf sehr vielen Burgen, nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum angeboten. Und das läuft sehr gut.
Bei der Recherche zu seinem Buch ist Gerhard Wagner aufgefallen, dass es viele Redewendungen gibt, die ihre Wurzeln nicht im Mittelalter haben, sondern in der griechisch-römischen Antike oder aber in der Bibel. In »Wer's glaubt, wird selig« sammelt er auf unterhaltsame Weise biblische Redewendungen.
Ja, ich meine, ich versuche natürlich darin schon so ein bisschen schelmisch zu sein und fasse dann solche Sätze zusammen wie, bevor also die babylonische Sprachverwirrung Überhand nimmt und niemand mehr weiß, woher der Paternoster seinen Namen hat, will dieses Buch die Spreu vom Weizen trennen, bis allen ein Licht aufgeht. Denn auch wenn wir im Dunkeln tappen, sind wir ja nicht mit Blindheit geschlagen. Und so geht das also immer weiter, dass man merkt, man kann also ganze Sätze mit Redewendungen füllen und sie ergeben noch einen Sinn.
Wissenschaftlichen Anspruch hat Gerhard Wagner mit seinem Buch nicht. Doch die Rezensionen zu »Wer's glaubt, wird selig« sind gut ausgefallen. So manch ein Wissenschaftstreibender ist selbst erstaunt, wie viel Bibel in unserer Alltagssprache steckt.
Ja, ich habe mich natürlich auf andere Quellen verlassen müssen. Ich muss ausdrücklich sagen, dass das kein wissenschaftliches Werk ist, sondern das ist schon eher unterhaltsame Literatur, wo mit leichtem Humor diese Redewendungen in meinem Stil erklärt werden. Ich musste mich natürlich auf Sprachwissenschaftler verlassen. Ich habe hier als Burgchef keine Zeit, persönlich in die Bibliothek einzusteigen oder Forschung zu betreiben oder gar Feldforschung, sondern ich musste mich dann darauf verlassen, dass es da Wissenschaftler gibt, die das schon erledigt haben. Und da ist natürlich eine spezielle Quelle ganz wichtig. Das ist das Lexikon der sprichwörtlichen Redewendungen von Professor Lutz Röhrig, der das damals mal geschrieben hat. Das ist ein sechsbändiges Werk, wo so ziemlich jede Redewendung, die im deutschen Sprachgebrauch unterwegs ist, aufgeführt ist. Und das habe ich natürlich durchgearbeitet und habe alle die Redewendungen herausgeschrieben, nach meinem Dafürhalten aus der Bibel kommen. Ich muss dazu sagen, dass ich als alter Messdiener einigermaßen bibelfest bin und deswegen konnte ich also da doch einigermaßen aus dem Vollen schöpfen und habe diese 200 Redewendungen, die so ein Buch immer so umfasst, relativ schnell gefunden und musste mich dann natürlich damit auseinandersetzen, wo steht das Originalzitat in der Bibel? Und wie kann ich das dem Leser näher bringen?
Das Originalzitat steht zumeist in der Bibelübersetzung von Martin Luther. Teil der Reformation der Kirche im 16. Jahrhundert war die Übersetzung der Bibel in die Volkssprache.
Er war nicht der Erste, das muss man klar sagen. Aber er hat sie als Erster in einer volkstümlichen Sprache herausgegeben. Er hat dem gemeinen Mann aufs Maul geschaut, wie man so schön sagt. Und das ist der Riesenvorteil gewesen. Die Leute konnten das lesen. Es war nicht irgendwie abgehoben. Es war nicht theoretisch. Es war nicht eine künstliche Sprache, sondern es war wirklich die Volkssprache. Und das ist sein Riesenvorteil gewesen. Natürlich auch dann noch die Verbreitung über die kurz vorher erfundenen Buchdruck von Gutenberg. Das war ja in einer ähnlichen Periode. Und da hat natürlich diese Bibel eingeschlagen. Ja, heute würde man sagen, ein echter Bestseller.
Viele Redewendungen verdanken wir also Martin Luther. Und zwar aus einem weiteren Grund. Luther hat Worte, die in seiner Zeit üblich waren, in die Bibelübersetzung hineingenommen. Beispielsweise etwas in sich hineinfressen oder jemanden sein Herz ausschütten oder keine Gewissensbisse haben. Bei manchen Redewendungen hat sich Gerhard Wagner selbst gewundert, dass sie aus der Bibel stammen. Er erzählt:
Ja, das gab's auch. Das sind nämlich meistens welche, die jetzt nicht was mit biblischen Figuren aus dem Alten und Neuen Testament zu tun haben, sondern die sich so ganz heimlich in die Sprache eingeschlichen haben und für ganz normal gehalten werden. Zum Beispiel Gewissensbisse haben. Da denkt ja keiner an die Bibel, aber tatsächlich ist es so, dass Luther gesagt hat, in dem Hiobs-Kapitel, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage. Da hat er also tatsächlich dann die Gewissensbisse erfunden, möchte ich mal sagen. Und die haben sich auch bis heute ganz deutlich gehalten. Oder, jetzt ein ganz anderer Zusammenhang, ein zweischneidiges Schwert, sagt man ja schon mal. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Da denkt jeder natürlich, das ist eine Redewendung aus dem Mittelalter. Ist ja klar. Nein, es ist nicht so. Es kommt in der Bibel an einigen Stellen vor, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Zitat aus dem Hebräerbrief: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, zum Beispiel. Also das sind so überraschende Dinge, wo man nicht mit gerechnet hat.
Erzählt der Autor Gerhard Wagner. Noch etwas Überraschendes fand er in der Geschichte der Brüder Jakob und Esau.
Was mich völlig überrascht hat, war die Redewendung etwas übertreiben. Das nimmt man so hin, da redet man einfach drüber weg, ohne sich vorzustellen, um was handelt es sich, wieso treibt man etwas über. Und da gibt es dann tatsächlich die Stelle im ersten Buch Mose, wo Jakob nach seinem Exil zurückkehrt und seinen Bruder Esau trifft und der ihn sagt, komm mit nach Hause, wir haben nur noch eine Tagesreise oder so bis zu mir. Und dann sagt Jakob, dass er Kinder bei sich hat, dazu säugende Schafe und Kühe. Und jetzt kommt das Zitat: Wenn sie auch nur einen Tag übertrieben werden, würde mir die ganze Herde sterben. In dem Fall jetzt wörtlich gemeint, also er treibt ja diese Herde vor sich her und wenn er sie übertreibt, dann übertreibt er. Und das fand ich wirklich total überraschend, dass das aus der Bibel kommt.
Die Bibel ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Für Menschen, denen es nur um den schnöden Mammon geht, die sich selbst der Nächste sind, andere zum Sündenbock machen, die ihre guten Taten hinausposaunen, kein Jota zurücknehmen, andere kritisieren, aber den Balken im eigenen Auge nicht sehen. Mit ihnen zu reden, selbst mit Engelszungen, ist wie Perlen vor die Säue werfen. Man sollte lieber den Staub von den Füßen schütteln und die Zeichen der Zeit erkennen, denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass bei diesen Menschen etwas auf fruchtbaren Boden fällt. Aber irgendwann, beim jüngsten Gericht, da werden sie Hiobsbotschaften erhalten. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Sie werden rufen, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es wird ihnen durch Mark und Bein gehen. Sie werden Blut und Wasser schwitzen. Doch dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. So, das waren jetzt 19 Bibelworte auf einmal. Nicht mitgerechnet die, die wir mit verdrehtem Sinn verwenden, wie das berühmte Aug um Aug, Zahn um Zahn aus dem Alten Testament. Aug um Aug bedeutet umgangssprachlich,
ich zahle Brutalität mit Brutalität zurück. Und dann heißt es im nächsten Schritt, das Alte Testament ist furchtbar brutal.
Erklärt die Bibelwissenschaftlerin Elisabeth Birnbaum.
Gemeint war damals, dass man eine erlittene Untat nicht übermäßig rächen soll, weil früher war es ja oft so, dass jemandem geschieht Unrecht und dafür rottet man die gesamte Familie aus. Und dieser Satz sagt einfach, wenn jemandem was angetan wird, dann hat der Täter die Pflicht, einen angemessenen Schadensersatz zu leisten. Also nicht im Sinne, ich musste jetzt auch das Auge ausreißen. Also es steht im Kontext einer Schadensersatzleistung und ist eigentlich auch eine sehr moderne Gesetzgebung. Also wir bewerten ja auch einen Mord als etwas Schwerwiegenderes und da wird der Mensch eben länger ins Gefängnis gesperrt.
Aug um Aug, Zahn um Zahn, nichts anderes als eine moderne Gesetzgebung. Und dann wäre da noch das Kainsmal, das heute etwas ganz anderes bedeutet. Ursprünglich war das Mal des Kains ein Schutz für den Täter.
Kain, der Mann, der seinen Bruder umgebracht hat, wird von Gott sozusagen aus dem Land mehr oder weniger verstoßen oder wird heimatlos und sagt dann aber, ja, aber wenn ich jetzt heimatlos bin, dann kann mich jeder, der vorbeikommt, erschlagen. Also dann ist das so ein Freibrief für jeden, dass er mir Gewalt antun kann. Und zum Schutz davor, sagt Gott, macht er ihm eben ein Kainsmal, also ein Zeichen, das dann sich Kainsmal genannt hat, dass genau das nicht passiert, dass ein Zeichen dafür ist, dieser Mensch steht trotzdem unter meinem Schutz und man braucht nicht glauben, dass man den ungestraft erschlagen kann oder ihm Gewalt antun kann. Es ist ein Täterschutz, ja, vor Lynchjustiz.
Elisabeth Birnbaum, Direktorin des österreichischen katholischen Bibelwerks. Wir schließen diese Sendung mit einer Hiobsbotschaft. Die biblischen Weisheitssprüche kommen nämlich mit dem Buch Hiob an ihr Ende. Hiob ist fromm und gottesfürchtig und deshalb reich und glücklich. Oder umgekehrt, nur weil reich und glücklich auch fromm, das meint der Satan. Gott lässt sich auf eine Wette ein und nimmt Hiob all seinen Besitz, die Kinder, die Gesundheit und sein Ansehen. Hiob leidet, er schreit und klagt. Irgendwann findet er seinen Frieden. Aber erklären kann er sich dieses Leid nicht.
Erklären kann es nicht und das ist eines der wichtigsten Botschaften des Hiob-Buches, das gesehen wird. Man kann manches Leid einfach nicht erklären. Es gibt Leid, das wir Menschen uns nicht erklären können. Und die gute Nachricht ist, wir müssen es auch nicht. Gott möchte sogar, dass wir auch mit ihm darum ringen. Also es soll nicht so sein, dass wir einfach jetzt alles annehmen und sagen, ja, ist schon gut, ist eh alles super, sondern wir dürfen klagen, wir dürfen schreien, wir dürfen Gott auch anklagen. Aber wenn wir mit ihm im Gespräch bleiben sozusagen, dann kann sich etwas hier verändern in uns, dass wir das Leid anders sehen oder es irgendwie besser aushalten. Während die Freunde, die dann zu ihm kommen, die sie durchaus alle sehr gut mit ihm meinen, die versuchen ihm alle zu erklären, warum er jetzt leidet. Und ich habe gemerkt eben, wie unzulänglich diese Erklärungen sind, weil die alle nicht seine Situation genau treffen. Und das erleben wir ja auch oft. Also wenn jemand leidet, dann versucht man ihm zu sagen, na ja, hast wahrscheinlich, ich weiß nicht, du hast jetzt Krebs, hast wahrscheinlich zu viel geraucht, na ja, oder sieh es einmal so, das ist zu deiner Prüfung oder zu deiner was auch immer. Das ist alles unzulänglich. Also im Grunde muss der Leidende auch selbst durch dieses Leid finden und gehen und durchaus im Ringen mit den anderen Menschen und auch im Streit mit den anderen Menschen und auch im Streit mit Gott. Aber es gibt keine letzte Erklärung für manches Leid.
Noch ein Hinweis: Diese Sendung enthielt genau 50 Redewendungen und Sprichwörter aus der Bibel.
Achtung Bibel! Der neue Blick auf die alte Schrift. Eine Sendereihe von Stefanie Jeller.